Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Wir sind zurück aus dem Urlaub, alle drei, Florian Schlecht, Dominik Theist, hallo, willkommen, mein Name ist Jan Budde und wir sind braun gebrannt, kann man sagen.
Gute zurück, ja, die Portugal-Sonne hat auf jeden Fall einiges mit mir gemacht, auch die Begegnung mit Rodrigo Salazar am Flughafen in Porto, wo ich erstmal gedacht habe, das ist der doch, oder? Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, der spielt in Braga. Ein bisschen zu schüchtern, um nach einem Bild zu fragen.
Hast du nicht gemacht?
Lass sie dann irgendwie auch in Ruhe. Ich war froh, dass er, wenn ich mir jetzt Schalke angucke, dass er wenigstens davon erlöst ist, dann kann er auch von mir erlöst sein.
Du könntest einer dieser Transferjournalisten sein. Habe gerade getroffen am Flughafen hier. Eventuell Transfer steht im Raum.
Fabrizio Theis.
Ja, genau.
Ja, ich war im Wolfgangsee, hätte übrigens auch fast einen Promi dort entdeckt. Morgan Freeman sollte nämlich genau an dem Ort sein, wo ich war. Und irgendwann ratterte so ein Red Bull-Hubschrauber dann über uns tatsächlich. Wir dachten, er wird eingeflogen, weil da war so ein Open-See-Konzert. Ja, und er sollte da Gast sein, war da wohl auch Schirmherr. Und wir lungerten tags darauf rund um sein Hotel halt rum, hofften auf ein Selfie mit Morgan Freeman und dann doch einen Tag später zu lesen, er musste absagen leider, ja. Und ohnehin war das ja so ein Ort, wo ich war, Helmut Kohl, ja, der Altkanzler. Also wenn er etwas konnte, dann Urlaub machen.
Es gibt auch so ein tolles Foto auf so einem Reisebötchen, glaube ich, er und seine Frau.
Hannelore.
Habt ihr das nachgestellt?
Nein. Weil,
ach Mann.
Nein, weil wir tatsächlich eine andere Generation sind. Ich finde, wir sind nicht so diese klassischen Bootsfahrer, also meine Freundin und ich. Ja, also wir haben dann eher tatsächlich unserem Stand-Up-Paddling versucht. Ja, also ich bin mehrfach ins Wasser geplumpst. Deswegen ist es beim Versuchen dann vielleicht auch eher geblieben.
Mit Fernglas um den Hals, um Morgan Freeman zu entdecken.
Genau. Aber es war von daher eigentlich, also die Bootstour, das Foto konnte ich jetzt leider nicht präsentieren, hätte ich gerne nachgereicht. Gab aber eine schöne Anekdote in dem Zusammenhang, die ich gelesen hatte. Helmut Kohl hat da wohl früher auch Staatsgäste wie Maggie Thatcher eingeladen.
Oh.
Eine Geschichte hatte mir da gut gefallen. Irgendwann musste er aus einem dringenden Grund einen Termin absagen mit ihr. Und eine halbe Stunde später wurde er Kuchen essen im Lokal gesehen.
Und da hast du jetzt auch Kuchen gegessen?
Ja. Das habe ich.
Und wie war der Kuchen?
Kanzlertorte. Sie war kanzlerisch, würde ich sagen.
Staatsmännisch. Sie lag danach schwer im Magen vielleicht?
Ja, aber ich würde sagen.
Hat sich um Stunden zurückgeworfen?
Das schon, aber optisch würde ich sagen, bin ich noch nicht ganz auf dem Level.
Das stimmt wohl. Aber man merkt schon, ihr habt die Fotos verpennt, deswegen seid ihr auch schreibende Journalisten und weniger Bildjournalisten, was ich euch jetzt mal zugute halten würde. Ich habe kein Foto gemacht, ich hatte aber in Andalusien, die Sonne auch hat mich geküsst, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in Spanien gar nicht so einfach ist, Kohle zu kaufen. Kohle, für die, die es nicht wissen, heißt Carbon und ich wollte gerne, ich war also am Anfang dabei, wieder mein Spanisch zu reaktivieren. Man kann es in Mainz mal Spanisch sprechen, so quasi gar nicht, außer beim Italiener und das kommt auch nicht so gut an. Und dann war ich halt im Supermarkt und dachte mir, komm, irgendwo werde ich da Kohle kriegen am Sonntag. Keine Chance gehabt. Und dann waren wir halt gerade erst da und ich dachte mir, boah, da fragst du jetzt an der Kasse nach, wo du Kohle kaufen kannst. Ne? Donde puede comprar. Hier Dingens, ne? Genau.
Carbon.
So, ja, dann hatte ich aber einen Konsonantendreher drin und habe danach gefragt, ob ich einen Kerl kaufen könnte, nämlich Cabron. Und das kam.
Stell bitte mal den Blick nach.
Er war tief betroffen. Zum Glück hatte ich Grillanzünder gekauft. Das heißt, es war nicht ganz so verwirrend, aber ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, wie es richtig ausgesprochen wird. Das hat für ziemliche Erheiterung im Lidl gesorgt.
Den Jan hat diese Deadline-Day-Woche nicht durch losgelassen. Ja, da hat Christian Heidel ja auch mehrfach irgendwie einen Kerl kaufen müssen.
Ja, genau.
Ja, das hat dich nicht losgelassen, oder?
Überhaupt nicht. Aber beim Thema Anreise sind wir quasi ja auch schon in Augsburg, weil zumindest Florian ist in Augsburg gewesen und die Anreise, was man so verfolgt hat, die war spannend und langwierig.
Ja, mir tat tatsächlich für viele Fans leid. Also ich glaube, eine gute Stunde vorm Spiel hatten wir halt auch die Info bekommen, dass halt echt noch total viele Mainz 05 Fans im Stau stehen. Ja, also am Ende war dann doch so die Ultraszene. Die hat es dann rechtzeitig geschafft. Der Block hatte sich gefüllt, aber es war wohl wirklich Autobahn, Tohuwabohu mit Vollsperrung und allem. Ich hörte von Leuten, die 5,5 Stunden gefahren sind. Ich hörte von Leuten, die noch länger gefahren sind. Das war wohl tatsächlich recht wackelig, ob der Block voll wird vor Beginn. Und ja, da hörte ich auch aus Reihen der Fanabteilung zum Beispiel, das sind dann halt diese Freitagabend-Fernsehspiele, ne? Machst du dich auf den Weg, fährst Autobahn Richtung München und dann brauchst du eigentlich schon einen kompletten Tag frei. Ja, jetzt habe ich natürlich, sorry an alle Leute, die diese Autobahnstrapazen hatten, ich hatte natürlich dann das Privileg, dass es mein Job ist, an so einem Tag aus Augsburg zu berichten, konnte dann halt wirklich früh mit dem Zug hinfahren. Und ja, habe es dann verfolgt, habe mich natürlich auch gefreut, dass der Block dann am Ende voll war und dann die Stimmung auch gut war.
Also es waren die meisten Auswärtsfans seit der Saison 17-18. Später zurückdatierte Statistiken haben wir einfach nicht gefunden. Damals waren es 1000, diesmal waren es 132, trotz Stau mehr. Das lässt sich schon mal festhalten. Das ist eine stabile Anzahl an Auswärtsfans für einen Freitagabend, für so eine lange Anreise. Also man muss sagen, da kommt schon ein bisschen was in Wallung, unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen, die die 05er am Anfang der Saison eingefahren haben.
Muss man definitiv sagen. Also auf dem Freitagabend, ich glaube, da hat man schon ganz andere Zahlen gehabt. Stabil hatte ich gerade als Wort auch im Mund dafür, weil das ist es einfach so, es ist eine Entwicklung zu sehen. Und man hat es auch, ich habe es im Real Life dann nur gesehen, das Spiel auf The Zone, habe mir dann auch zweimal angeguckt. Und man hat die Mainzer in dem Fall auch schon viel auch gehört.
Dementsprechend,
Mainzer. Und meine Stimme klingt nicht so schlecht, weil ich im Block war oder so, das stimmt nicht.
Du hättest gerade richtig Kredibilität sammeln können. Billig verschenkt.
Ich dachte doch, dass ich dich da entdeckt habe irgendwo.
Na, hast du mal Fernrohr mich erspähen wollen?
Er hatte das Fernglas dabei, das Fernglas noch von seinem Helmut Kohl-Besuch, als er Morgan Freeman probiert hat zu erspähen.
Ja, erst auf den Spuren von Helmut Kohl und dann von Johnny B.
Johnny B. habe ich wenigstens gesehen. Dem konnte ich dann auch noch für meine Punkte beim Managerspiel danken, der Kollegen vom Kicker. Ich sag's jetzt mal einfach so.
Ja, war auf jeden Fall ein gelungener Freitagabend, würde ich sagen, für die Mainzer. Was ja jetzt nicht unbedingt so zu erwarten war vor dem Spiel, weil die Stimmung war ja schon angespannt.
Stimmung war angespannt, aber Freitagabendspiele schon etwas, was Mainz 05 liegt. Also das ist so ein Klima, das scheinbar Mainz 05 gut tut. Das hat so ein bisschen was Besonderes. Es ist so der Champions League-Abend für den kleinen Mann. Und unsere kleinen Männer drehen da bekanntlich ganz gut auf. Aber so aufgedreht haben sie nicht, aber wir müssen es ja jetzt, wir können spoilern, wir haben gewonnen, auch wenn es sich anders angefühlt hat.
3-2. Einige warten jetzt noch auf die Schiedsrichterentscheidung zum Elfmeter.
Das Ganze fing aber ganz anders an und wir sind in dem Moment, Felicitas und ich, gelandet, aus Andalusien kommend und haben sofort die AirPods reingemacht und haben die Sportschau live gehört. Und wir hatten neben uns einen Japaner sitzen und der hat sich sehr erschreckt, weil beim 1-0, der Kapitän war gelandet, das Klatschen war schon vorbei und wir beide wieder, ja Mann, ja, scheiß Augsburg, ja, richtig Terz gemacht in der Lufthansa-Maschine. Und dann rollten wir langsam ein, wir haben ja schon unsere Parkposition, ja Mann, 2-0, die dumme Sau, ja. Und dieser
Johnny Burger, du bist der beste Spieler der Welt.
Genau. Und der wusste,
ich hoffe, deine Kloppefaust ist nicht im Gesicht deines Nachbarn gelandet.
Nee. Ich habe vielleicht mir den Ellenbogen angehauen. Aber er war halt sehr, sehr verwirrt. Er hat überhaupt nicht verstanden, was los ist. Und dann haben wir ihm die Kicker-App gesagt, hier, guck mal. Und dann, hey, hier
ist Thema super. Fußballfans.
Ja. Wir hatten gehofft, vielleicht kennt er Kai Schusano, aber nein, keine Chance. Ich glaube, er hat sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Aber wir sind wie die Mainzer gut gestartet, gut gelandet und dann gab es Verzögerungen beim Gepäck und das passt irgendwie auch als Analogie so ein bisschen aufs Spiel. Jetzt wissen wir zwar, dass wir gewonnen haben, aber was ist das jetzt? Ist das hier eine überzeugende Leistung gewesen oder doch eher mal so ganz allgemein formuliert Placebo-Effekt?
Ich würde einfach mal szenisch einsteigen, wie man das als Journalist manchmal macht und es eigentlich völlig überreizt ist. Domi und ich, wir waren ja auch beim letzten Spiel in Wolfsburg und Domi, ich hatte so ein bisschen Wolfsburg-Vibes, obwohl es tatsächlich jetzt nur der erste Saisonsieg war und kein Klassenerhalt. Ich habe wirklich gedacht, die feiern das gerade irgendwie vor der Kurve, irgendwie ähnlich wie dieses Wolfsburg-Spiel. Man hat gemerkt, was für Lasten denen wirklich von der Schulter gefallen sind. Ob das jetzt so ein Hanko Olsen war, nach dem Abpfiff, der wedelte direkt mit den Armen, so nach dem Motto, jetzt kommt alle mit hier zum Fanblock, jetzt kommt alle mit zum Fanblock. Und als er merkte, ah, das kriegen gerade nicht alle mit, ist er einfach schon mal vorgelaufen. Ja. Johnny Burkhardt, wo ich glaube ich auch geschrieben habe, also bei Let's Dance hätte er Unterhaltungspunkte bekommen für seinen Tanz. Also es, man hat schon gemerkt, das ist kein gewöhnlicher Sieg für die Mannschaft gewesen. Deswegen würde ich jetzt erst einmal sagen, moralisch war es wahnsinnig wichtig für das Selbstvertrauen und auch dafür, dass die ganzen Vibes der letzten Monate nicht jetzt doch irgendwie einen Schaden bekommen, weil man wahnsinnig schnell jetzt doch in diesem Sumpf-Abstiegskampf irgendwie eintaucht, sieglos nach 4 Spielen immer noch da steht und natürlich dann auch wahnsinnig schnell Fragen eben aufkommen.
Vor allen Dingen, weil du ja die Spiele gar nicht so schlecht gestaltet hast. Also du bist rein fußballerisch gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. War das jetzt ein kleiner Befreiungsschlag, Domi?
Definitiv. Also ich wollte das eben ansprechen, was du gesagt hast, Flo. Wenn du und der Großteil des Kaders ist zusammengeblieben von dem letzten Jahr und du hast das im Hinterkopf. Du hast diese lange Sieglosserie im Hinterkopf, die erst, glaube ich, am 4. November geendet hat.
10. Spieltag, ja.
10. Spieltag gegen RB Leipzig. Und das ist eine Riesenbefreiung. Und vor allem, wenn du dieses Spiel siehst, für mich war es ein Drama in 3 Akten. Weil wenn ich dieses Spiel analysiere, muss ich es eigentlich sagen, waren es 3 unterschiedliche Spiele innerhalb von 90 Minuten. 11-11 auf Augenhöhe, 10-11 Unterzahl, wo du denkst, da fliegt eine Flanke nach der anderen rein und du betest zu Gott, dass wirklich keiner jetzt irgendwie reinfliegt groß. Und dann am Ende 10-10 nach der roten Karte. War nochmal ein eigenes Spiel, gehen wir ja auch gleich nochmal dezidiert drauf. Aber ich fand gerade die Anfangsphase von Mainz, auch wenn sie ja viel in ihrem 5-4-1 Blockverteidigung waren und ein bisschen tiefer als sonst, was man sich ein bisschen denken konnte, auch wo in der Woche davor oder in den Tagen davor Henriksen auch gesagt hat, am Ende, wie viel Ballbesitz wir haben, scheißegal, es geht um Leistungen, es geht um Ergebnis und das hat man gemerkt und das war, glaube ich, auch diese große Erlösung, dass dieses Credo auch so umgesetzt wurde am Ende, dass man wirklich in diesem Drama mit 3 Akten es am Ende geschafft hat, zu gewinnen, den ersten Saisonsieg einzufahren.
Der Erste, der ein Drama gewinnt. Ja, sehr gut.
Und am Ende habe ich mich trotzdem in der Bewertung sehr schwer getan, weil ich viele Dinge gesehen habe, die durchaus Mut machen jetzt für die kommenden Wochen. Ich habe aber auch viele Dinge gesehen, die einem nach wie vor Sorgen bereiten müssen. Deswegen würde ich jetzt, sage ich mal, sowohl wenn der Sieg moralisch als auch emotional wichtig ist, fußballfachlich betrachtet, würde ich jetzt mal die nächsten Spiele nach wie vor abwarten. Da hat die Mannschaft noch viel zu viele Baustellen, an denen sie arbeiten muss, wo wir, glaube ich, in diesen einzelnen Etappen des Spiels auch nochmal drauf eingehen werden.
Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass das ein Sieg um des Sieges willen war. Also nicht, weil man hier Fußball spielen wollte. Gegen Union hätte man sich auf jeden Fall die 3 Punkte verdient gehabt. Man war klar besser, überzeugend. Gegen Bremen, das war hinten raus dann etwas, naja, lasch. Aber auch da hatte man relativ gut angefangen. Und ich glaube, hier ging es jetzt wirklich nur darum, egal wie es ist, wir scheißen mal kurz darauf, wie wir unseren Fußball entwickeln wollen. Heute wird einfach Fußball gearbeitet. Heute holen wir uns die 3 Punkte. Und mit dem Gefühl gehen wir dann wieder progressiver ans nächste Spiel heran. Das zumindest ist meine Lesart gewesen. Wie progressiv das Ganze wird ohne Nadim Amiri, der dann gelb-rot gesehen hat, da müssen wir mal schauen und welche Möglichkeiten wir haben, das zu kompensieren. Bringt mich aber, weil wir gerade über Gelb-Rote sprechen, einmal kurz zum Schiedsrichter. Weil ich finde, so viel muss man gar nicht zu ihm sagen. Unfassbar schweres Spiel, aber er ist natürlich ein Thema. Ich fand, er hatte ein richtig schwieriges Spiel. Er hat das sehr gut geleitet. 1-2 Wackler, für mich aber vertretbar. Für mich kamen die Wackler eher vom VAR, weniger von ihm. Vielleicht bei Nadim Amiri ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, aber nicht zwangsläufig notwendig. Fand die Gelb-Rote in Ordnung. Chor hätte für mich noch eine Gelbe, wenn ich eine Rote sehen müssen, vor der Tätigkeit von Isende. Und dann die Souveränität gehabt, in der allerletzten Sekunde den Elfmeter zurückzunehmen, der schlichtweg kein Elfmeter war. Und ich finde, da kannst du dem Schiedsrichter eine 2-2 Plus ausstellen für ein wirklich schwieriges Spiel.
Definitiv. Ich muss vor allem eigentlich die Elfmeterszene nochmal hervorheben, weil er entscheidet auch auf Elfmeter und er entscheidet sich am Ende um, was ihm ja auch in seiner Bewertung Minuspunkte beim DFB gibt. So, das ist ja auch was man manchmal vergisst, weshalb ich schon glaube, dass manche Schiedsrichter bei 50-50-Entscheidungen eher dabei bleiben, einfach um keinen Abzug dazu bekommen. Und eher in einer Phase, wo man sagt, ich sag, okay, es war eher kein Elfmeter als Elfmeter, es war schon auch irgendwie doof, aber er hat Wiedmann versucht, diese Bewegung zu stoppen, frühzeitig. Ja. Aber daher sage ich, es war eher kein Elfmeter und deshalb alles richtig entschieden. Klar, aber dann hast du halt auch die Situation mit Esende und mit Kor, wo ich sage, hatte nicht richtig entschieden, weil eigentlich hätte Dominik Kor sich auch nicht über eine rote Karte beschweren dürfen.
Ja, finde ich auch. Du hast aber gerade etwas sehr Interessantes gesagt, was mir nicht bewusst war. Schiedsrichterbewertung höre ich zumindest jetzt gerade zum ersten Mal und ich meine, ich setze mich sehr viel mit Fußball auseinander, deswegen wird das die eine und den anderen Hörer vielleicht auch interessieren. Also Schiedsrichter werden logischerweise, das ist klar, nach den Spielen bewertet. Sie bekommen ja auch in der Halbzeit Szenen gezeigt, die nicht so gelaufen sind, die nicht optimal entschieden wurden. Aber du sagst, sie werden dann, wenn sie sich umentschieden, kriegen sie einen Minuspunkt in ihrer Bewertung.
Nee, nicht automatisch. Aber wenn dann danach gesagt wird, diese Entscheidung, die sie getroffen haben, auch nach VAR, ist falsch oder richtig. Oder sagen wir mal, du siehst etwas nicht im Spiel und der VAR muss sich erst darauf hinweisen. Dann entscheidest du dich richtig um. Weil du siehst, okay, war doch ein Kontakt da oder war doch ein Handspiel. Dann kriegst du trotzdem eine schlechtere Note, weil du es nicht im Spiel richtig direkt gesehen hast. Darum geht's so.
Weil das ist auch wirklich, also das ist eine Sache, die man relativ zügig beheben kann, weil ich gebe dir zu 100% recht mit deiner Einschätzung. Dann tendiere ich als Schiedsrichter, klar, wenn ich mich dann auch noch profilieren muss unter Umständen, weil ich noch relativ jung bin, tendiere ich eher dazu, nach meiner Benotung zu pfeifen, als im Sinne des Spiels. Also finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Beim Elfmeter hätte ich jetzt zum Beispiel auch aus der ersten Perspektive und viele oben auf der Tribüne gesagt, das ist ein klarer Elfmeter, erste Szene. Und ja, erst in der Zeitlupe siehst du ja möglicherweise oder über die Videobilder, dass Schlotterbeck davor ein kolossales Luftloch schlägt, wo er den Ball halt gar nicht mehr berührt. Ja. Und deswegen fand ich es auch in Ordnung, dass er sich die Zeit genommen hatte, auch wenn das halt bei den Fans oder bei vielen Fans dann halt natürlich schon wieder Widerspruch erregt hat. Übrigens auch von Mainz 05-Fans, die dann, das finde ich, hat dann allerdings auch Courage, wenn man die Meinung hat, die trotzdem gesungen haben, Videobeweis abschaffen. Ja, auch wenn die Entscheidung ihnen am Ende ja sogar geholfen hatte, dass man den 3-2-Sieg jetzt noch mit nach Hause nimmt.
Ich fand vor allen Dingen, ich sag mal so, Augsburg ist bekannt für seine schwäbische Weinerlichkeit. Also gerade wenn man an Reuter und Co. zurückdenkt, also ganz, ganz schlimm. Und dass man sich hinterher hinstellt, es ist relativ deutlich kein Elfmeter. Man muss eigentlich ein Schlotterbeck dankbar sein, dass er nicht noch eine gelbe sieht, weil wenn man es über Spiel hinweg anguckt, wie häufig ab der gelb-roten Karte für Amiri bei jedem Zweikampf im 16er die Augsburger klagend zum Schiedsrichter geguckt haben. Also es war der ganz klare Wunsch, da einen Elfmeter zu schinden übers gesamte Spiel.
Und definitiv keine Kinder von Traurigkeit. Nein, also wenn ich mir andere Spiele nicht mit Elvis Redzepi anschaue, ihn insbesondere
ja.
Dann also, wird es mir auch anders.
Und dann erinnere ich einmal ganz kurz an den April 2022, als ein gewisser Florian Niederlechner die Schwalbe vor dem Herrn machte an Robin Zentner, der zwar einen Stockfehler gemacht hat, aber der den bei weitem nicht berührt hat und der war nicht eingriff und es Elfmeter gab, den Jovellueo dann versenkt hat und wir deswegen das Spiel verloren haben. Und sich dann hinterher hinzustellen und so rumzuheulen, finde ich, ist schon, ich sag mal, moralisch interpretierungswürdig.
Ich denke mal, aufgrund der Dominik-Kor-Szene kann ich es zu gewissen Teilen verstehen. Also Torup, der Augsburg-Trainer, hat die Elfmeterszene auch in der Pressekonferenz gar nicht so wirklich bewertet.
Bei Sky, bei The Zone allerdings, am Mikro, sich ellenlang beschwert. Und auch Schlotterbeck, ganz klar, wunderbar, ja, warum guckt er sich das denn so lange an, wenn es doch klar ist? Wo ich dann deinem Narrativ folgen, Domi, sage, also der überlegt sich das zweimal in der allerletzten Szene des Spiels, diesen Elfmeter zurückzunehmen, der darüber entscheidet, ob eine Mannschaft 3 Punkte oder 1 Punkt mitnimmt. Und ich streiche ihm das positiv an, weil ich sage, okay, er nimmt sich die Zeit wirklich in dem Moment kurz runterfahren, total aufgehitzte Stimmung, schaut sich das wirklich an, hinterfragt das einmal alles und trifft dann eine zu 100% richtige Entscheidung. Und dann erwarte ich die Courage von Profis zu sagen, ey, ja, wir hätten uns natürlich über den Elfmeter gefreut, aber gut gemacht, hat sich die Zeit genommen, klar, ruhig geblieben. Und dass das nicht möglich ist, ich gebe dir recht, Dominik Kor, aber das fände ich schon eigentlich wichtig.
Auf der anderen Seite, ich versuche da noch immer die Perspektive einzunehmen, wie wäre die Geschichte natürlich auf der anderen Seite gewesen. Und dort hätte man sich natürlich genauso aufgeregt, ja.
Da würde ich dir da tatsächlich widersprechen. Weil ich denke jetzt gerade mal an die Nasenbeinbruch-Szene mit Ajorg letzte Saison. Also wir sind letzte Saison nicht verschont worden von wirklich haarsträubenden Fehlentscheidungen. Und wenn Mainz 05-1 nicht tut, dann ist es immer als Erste hingehen und sagen, ja, aber der Schiedsrichter, wir Fans, wir dürfen das. Das ist was anderes. Aber als Offizielle sich hinzustellen, und das meine ich, das ist die Ebene, auf der wir reden, dafür ist Mainz 05 wirklich nicht bekannt. Und Augsburg redet jetzt schon davon, wie häufig sie am Anfang der Saison benachteiligt worden wären, als wäre hier die Verschwörung gegen sie am Laufen. Da denke ich mir dann wirklich, Leute, nimm mal Fuß vom Gas und denkt dran, wie ihr gegen Mainz schon in naher Vergangenheit gewonnen habt.
Ja, ich weiß, also ich habe mich aber trotzdem an eine Szene erinnert gefühlt, als Bruce Svensson noch Trainer war gegen Schalke, 102. Minute, wo der Schiedsrichter dann den Elfmeter gegeben hatte und auch das dann völlig natürlich aufgrund der Spielentscheidung die Debatte dominiert hatte. Ich konnte die Augsburger zu Teilen verstehen, aber auf der anderen Seite war es für mich dann am Ende auch kein Elfmeter.
Ich glaube, da sind alle Beteiligten, egal ob es Augsburg oder Mainz ist, gut beraten daran, eher über die Inhalte des Spiels zu reden, als über die Schiedsrichterentscheidung, weil in beiden Mannschaften gab es viel Luft nach oben. Natürlich glücklicheres Ende bei Mainz, die sich freuen dürfen über den Sieg und auch über eine krasse neue Qualität über Flanken. Also wenn wir da schon reingehen wollen.
Da wollen wir nämlich jetzt reingehen, aber vorher einmal kurz Tee nachschenken, weil deine Stimme lässt langsam nach, Domi. Und bevor du jetzt hier alles rauspowerst, einmal kurz Tee nachschenken.
Das mache ich.
Thementrainer wird angestellt. Ihr holt euch auch noch kurz was zu trinken. Und dann reden wir über Flanken, Domi. Versprochen. Über Flanken.
How would you describe your footballing philosophy?
First of all, having memorable games in a row. That's my first target. Because people really want to see the next game. You leave the stadium and want to see the next game. You can't wait for the next game. That's what football should be. And if you can do this very often, then you will be successful 100%.
Und dann greife ich den Ball auf vom größten Mainzer aller Zeiten, abgesehen von Johannes Gutenberg natürlich. Kann man mit so einem memorable game erfolgreich werden? Can you be successful, Domi Theis?
Also wenn es so einfach wäre wie die Erfolgsformel von Jürgen Klopp, die wir gerade gehört haben, dann wäre ich jetzt auch schon Bundesliga-Trainer, glaube ich. Aber, das muss man ja wirklich auch echt sagen, wenn wir uns die 8 Bundesliga-Tore insgesamt anschauen, die die Mainzer geschossen haben, 6 davon nach Flanken. So, deshalb war das für mich jetzt gar nicht so ein großes Wunder, dass am Ende 3 Tore fallen nach Flanken. Gehen wir 1-0 und 2-0 an. Eigentlich ähnliches Muster, 1-0. Sehr gut ausgespielt, alle warten auf einen langen Einwurf. 7 Spieler in der Box schon von Mainz 05, binden auch so viele Augsburger. Stattdessen kurz ausgespielt, Überzahl am Flügel, Flanke rein. Sieb, ich glaube, du hast ein bisschen gesagt, an Mikkel Merino erinnert, so nicht ganz so eingedreht, aber
dunkle Stunde. Ich habe tatsächlich an den spanischen Siegtreffer gegen Deutschland bei der EM gedacht. Dieser ganze Körper, der in der Luft steht, ja, also wirklich mit einer tollen Spannung einfach hochgegangen.
Für einen kleinen Spieler tatsächlich, also eigentlich jemand, der in den Breitengraden da oben nichts zu suchen hat, aber top, also leicht auch. Was mir aber noch dazu gefällt ist, selbst wenn Sieb nicht da gewesen wäre, Cassie wäre da gewesen und auch eine hervorragende Kopfballmöglichkeit gehabt und dahinter wäre noch Johnny Burkhardt gewesen. Also wie die 3 Stooges alle zum Ball hin und egal wer ihn bekommen hätte, er wäre drin gewesen. Und das gefällt mir, also Thema Boxbesetzung, Flanke, Mvene. Tolle Flanke. Das war da schon alles da und hat auf mehr hoffen lassen.
Definitiv. Also Copy-Paste beim 2-0 war zwar natürlich kein Einwurf, sondern ein Konter. Aber wenn du eben über Boxbesetzung sprichst, die Boxbesetzung beim 2-0 war ja 4 gegen 4, also Gleichzahl nach einem Konter. 4 Spieler erstmal in die Box nach vorne zu bekommen und der Konter war ja schon sehr gut ausgespielt, weil wir haben vorhin ja schon gesagt, der Ball von Cordes war ein Champions-League-Ball, den so weiterzuleiten wie Hong.
Na gut, das annehmen konntest schon, du ihn jetzt nicht.
Nee, also. Aber das war schon fein. Und dann der ganze Ablauf, Johnny treibt den Ball an, über den keiner spricht. Aber Sieb mit seinem Diagonallauf zieht 2 Spieler weg, räumt links alles auf für Mvene, der dadurch freier flanken kann. Johnny hat eine gute Positionierung zwischen 2 Innenverteidigern und die Flanke kommt dann halt auch wieder genau. Und da sind wir beim Thema Boxbesetzung, auch Flankengenauigkeit. Und nach Flankengenauigkeit habe ich mal geguckt, ist Mainz 05 auf Platz 2 bundesligaweit. 41,7% der Hereingaben sind angekommen. Natürlich jetzt auch durch dieses Spiel, weil Mainz 05, könnt ihr mal raten zu Hause. Es gab 44 Flanken in diesem Spiel. Wie viele von Mainz 05 kamen? 4, genau. 40 Flanken Augsburg. 4.
Und 3 davon drin. Also
75% der Flanken waren erfolgreich, sind am Ende in einem Tor gemündet, in einem Torjubel. Und das ist schon eine Qualität, ich habe es ja eben gesagt, auch 75% insgesamt der Tore, die die Mainzer erzielt, haben sind nach Flanken entstanden. Also wenn wir uns Stuttgart anschauen, auch Werder Bremen, diese Flanke von Cassie, klar Glück, dass Cetera den Ball fangen lässt, aber Lee ist da, Thema Boxbesetzung, schießt den Ball rein. Und das ist schon eine Qualität, die, wie gesagt, vor dem Spieltag hatte ich mal in die Statistiken geschaut, da war Mainz 05 auf Platz 1 nach Flanken schon mit 56 Flanken nach 3 Spielen. Jetzt war es in einer nur 4, also ein bisschen umgedrehtes Spiel.
Aber das Spiel kam zum perfekten Zeitpunkt, weil Augsburg im Gegensatz dazu nämlich richtig Probleme nach Flanken hat. Und die haben Stand jetzt, hatten sie 4 von 9 Gegentoren, die waren per Kopf erzielt worden. Und wir wissen ja, Johnny Burkhardt hat noch einmal mit der Hacke nach oder mit dem Fuß, wie auch immer, nach einer Flanke von Barkok zugeschlagen zum zwischenzeitlichen 3-1. Also wir reden von 5 von 9 Gegentoren nach Flanken. Also Augsburg da massivst anfällig. Und das hatten sich die Mainzer im Vorfeld rausgeguckt. Das war der Plan. Deswegen großes Thema heute Flanken.
Das muss man, glaube ich, auch tatsächlich mal lobend erwähnen. Also bei aller Kritik auch in den ersten Spielen, die durchaus auch ihre Berechtigung hat. Welchen Spielstil will Bo Henriksen bei Mainz 05 spielen? Wohin entwickelt sich Mainz 05 gerade? Waren sie da auf Augsburg super vorbereitet? Und dort musste sich dann Torup eben die Fragen gefallen lassen. Sagt mal, warum kassiert er eigentlich die Tore alle nach dem gleichen Strickmuster? Und er musste dann wirklich zähneknirschend eingestehen, ja, stimmt.
Ja, weiß ich auch noch nicht, waren, glaube ich, seine Worte. Und das ist natürlich immer bitter für einen Trainer, das so offen zu gestehen, weil es auch wirklich manchmal schwierig ist. Wir erinnern uns an unsere Phase letzte Saison. Die, was waren das, 4 Halbfeldflanken, die alle zum Tor geführt haben. Die Abstimmung zwischen Torwart und Innenverteidigung, die nicht sauber war. Dominik Kors Rückwärtsarbeiten, das nicht ganz sauber war, wo es ganz schön gehakt hat. Also auch wir kennen diese Phasen, wo man für Flanken anfällig sein kann. Nur eine generelle Frage kurz. Problem der Dreierkette, weil häufig dann, du hast es gemerkt, auseinandergezogen und dann auch häufig probiert, in diese offensiven bzw. defensiven Halbräume zu kommen, die dann durchaus schwer werden können, wenn du von außen übergeben musst.
Du meinst jetzt Problem der Dreierkette, das in der Box dann zu verteidigen.
Ja. Gerade wenn du in Bewegung bist.
Persönlich nicht. Ich sehe eher, dass der fehlende Kontakt zum Körper da ist und du musst Kontakt zum Körper darstellen in der Box. Also egal, ob das der Arm ist, der innen dran ist, aber sie haben, glaube ich, die hatten ja teilweise Überzahl auch. Also zumindest bei dem 1-0, glaube ich, war es 8-7 in der Box für Augsburg ein mehr. Und das war eher eine Frage dessen, dass sie keinen Körperkontakt gesucht haben. Und das ist so ein typisches Problem eigentlich. Wie verteidigst du Flanken weg? Und du musst Körperkontakt suchen, um zumindest auch den Anlauf und diesen ganzen sauberen Ablauf von einem Kopfball zu stören und den Spieler aus dem Rhythmus zu bekommen. Weil wenn Sieb eins nicht hatte, dann war es Gegenwehr. Und klar setzt er den super auch mit Power, aber auch, weil er wirklich Ruhe für seinen Ablauf hat.
Und du siehst es aber auch schon vorher, also eben dieser schnelle Umschaltmoment und Augsburg kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe in diesem Augenblick. Und dann hast du diese Kette einmal am Laufen und ab dem Moment wird es schwer, wenn du dann nicht 3 wirklich erfahrene Innenverteidiger da hinten drin hast. Und da werden wir nachher auf jeden Fall auch bei uns drüber sprechen müssen.
Ich glaube, sprechen müssen wir aber trotzdem über Philipp Mwene, der einfach eine Flankenqualität am Wochenende bewiesen hat, die wirklich überragend gut war, ja, wo ich auch tatsächlich eine klare Weiterentwicklung nochmal unter Bo Henriksen sehe, der ja wirklich sehr fest auf ihn setzt. Und Flankenqualität hatte Mainz 05 das letzte Mal in dieser Art und Weise, als noch Aaron Martin bei Mainz gespielt hatte. Auch damals war das eine absolute Waffe, ja, wo man auch an schlechten Tagen eben Gegner besiegen konnte, weil man dann einfach über links einen hatte, der diese Flanken, ob jetzt aus dem Halbfeld oder eben von der Grundlinie bringen konnte. Und bei Mwene bin ich gespannt, ob er diese Entwicklung auch fortsetzen kann.
Ja, es ist gut, dass wir darüber sprechen, weil das letzte Mal, als ich hier nach dem Wiesbaden-Spiel saß, haben wir, glaube ich, auch über ihn gesprochen, weil er wirklich ein schlechtes Spiel abgeliefert hat und gefühlt ein Pressing-Opfer von Wiesbaden war, von einem Drittligisten. Und wenn man dann sich aber seine Leistungen jetzt in den ersten 4 Bundesligaspielen anschaut, ist das einfach eine krasse Qualität gegenüber Cassie vor allem offensiv. Also ich finde, Mwene ist defensiv immer auch eine Bank, klar. Offensiv fand ich, war immer noch eher sein Manko, aber jetzt hat er eine Genauigkeit reinbekommen und wir haben jetzt über die beiden Assists gesprochen, aber wir müssen auch über 3 Pre-Assists sprechen. Also einerseits über das 3-1, als Barkok geflankt hat. Aber was war vor Barkok? Mwene, es war ja ein Eckball, den er geschossen hatte. Der wurde rausgeköpft und hatte nicht wieder panisch reingeflankt, sondern hat dann auch 2-1 am Flügel gesehen. Okay, ich spiele lieber bei Barkok, der hat die bessere Flankenposition, weil er nicht geblockt werden kann wegen der Distanz zum Verteidiger. Und da gab es eben auch andere Szenen. Ich glaube, in Stuttgart war es auch die Flanke auf Widmer beim 3-3, der dann quer geköpft hat zu Leitsch. Eben da auch in die Box rein, scharfer Ball. Und noch ein weiteres Tor, was er quasi vorgelegt hat. Also 5 Tore, sehr seine Aktien dran von 8. Das ist schon eine bestechende Frühform und hat mich auch gerade nach dem Wiesbaden-Spiel so ein bisschen überzeugt, auch wenn ich schon dachte, okay, er kommt aus einer halben Vorbereitung nur, vielleicht auch noch ein bisschen überspielt mit der EM, das kann man nicht als Maßstab nehmen, aber es ist ein deutlicher Fortschritt zur letzten Saison.
Bin ich dabei. Ich versuche nur gerade mal so auszurechnen, was wäre passiert, wenn Mainz 05 diese 40 Flanken reingeschlagen hätte am Freitag. Dann wäre es ein historisches Spiel geworden, möglicherweise.
Das wäre vermutlich geschehen. Allerdings muss man sagen, dass jemand anderes dem Spiel dann ein bisschen den Stecker gezogen hat bei den Mainzern. Und das war dann Nadim Amiri, über den wir dann halt auch mal sprechen müssen, der im Gegensatz zu Mwene seine Form noch nicht so wirklich gefunden hat. Also selbst beim Spiel gegen Wiesbaden haben wir gesagt, er hat häufig den Innenverteidigern bei der Spieleröffnung auf dem Fuß gestanden, hatte einem Spieler, der Spielpraxis brauchte, wie Maxim Leitsch, eher nicht gut getan, hat ihn eher behindert. Ich habe tatsächlich das Gefühl, und das ist vielleicht ein kleiner Hot-Take, ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, er probiert den Abgang vom Bruder zu Bruder zu überkompensieren. Also es ist jemand, er glaubt jetzt muss er alles machen. Jetzt muss er alles hier, das Heft des Handelns, und er ist der Führungsspieler. Er vergisst dann gleichzeitig, dass er nicht Kapitän ist, dass er gar nicht mit dem Schiedsrichter reden darf, holt sich die nächste Gelbe ab. Jetzt muss er noch der erste Verteidiger sein. Es ist so das Gefühl, er macht alles und nichts, und deswegen macht er für mich wenig bis kaum richtig.
Amiri gegen 11. Also ich klaue jetzt irgendjemand den Begriff. Ich habe das irgendwo gelesen oder gehört. Ich würde auch gerne die Credits geben, aber mein Gedächtnis ist so schlecht.
Amiri, ein Sieb.
ein Sieb hier, ja. Amiri Hero Ball. So fühlt sich so ein bisschen an. Er denkt, er muss alles initiieren. Aber seine eigentliche Stärke ist ja, den Ball zu transportieren von erster Kette in die letzte Kette. Das ist das, was ihn stark macht, zusätzlich zu seinen Standardsituationen, zusätzlich zu seinen Distanzschüssen. Da ist er auch in der Bundesliga der Spieler, der am häufigsten von außerhalb des 16ers abgeschlossen hat, gegen Union ja auch mit einem tollen Freistoß. Und er lässt so eine gewisse Struktur in seinem Spiel auch einfach vermissen, weil du denkst, er will jetzt alles beweisen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, er will noch ein bisschen mehr beweisen, weil er jetzt doch nicht Captain geworden ist. Aber wie gesagt, so ein subjektives Gefühl, weil ich ihm da ja auch im Juli mit ihm ein Interview geführt habe und er da das auch alles sehr offen gelassen hatte und auch sehr so wirkte, als ob er da schon sehr drauf schielt. Am Ende ist es Widmer geblieben und Amiri als Co-Captain. Johnny trägt ja zu Recht auch die Binde, nicht nur wie er performt, sondern auch von seiner Art und Weise. Aber ich hoffe, dass diese gelb-rote Karte einen Denkprozess in Nadim Amiri losstößt, dass er sein Spiel ein bisschen und auch vor allem seine Art und Weise, es war ja einfach dämlich, allein die erste gelbe Karte schon, wo er schon wusste, was passiert, ja, und bei der zweiten wusste er es noch mehr, weil er sich ja schon abgedreht hatte, als überhaupt die rote Karte erst aus dem Hosensäckel rausging.
Ja.
Insgesamt muss man halt sagen, er hat noch einen anderen Buddy verloren, das ist nach wie vor Leandro Barrero. Mhm. Am Ende haben die beiden über sich gesprochen, also dass man fast davon ausgehen muss, dass beide in Jahrzehnten eine Alters-WG zusammen aufmachen, so gut haben die sich verstanden, außerhalb des Platzes wie auch auf dem Platz.
Hat ihn sogar Perfect Match genannt, ja, im Interview.
Das war tatsächlich von beiden Seiten so die große Fußballliebe, muss man tatsächlich sagen, und tatsächlich fand ich ja auch, dass Leo mit seine beste Mainz 05 Zeit hatte, als er neben Nadim Amiri spielte, weil Leo musste kein Stratege mehr sein, das hat der Nadim gemacht. Und wenn dann vorne Bälle verloren wurden, dann hat Leo Barrero sie halt einfach in seiner unwiderstehlichen Art zurückerobert. Und das ist leider ein Auffangnetz, das sehe ich in diesem Mainzer Spiel derzeit nicht. Ich finde, das Zentrum offenbart nach wie vor viel zu viele Löcher, bietet viel zu viel auch Angriffsfläche für den Gegner. Und ich habe das Gefühl, dass die Abläufe auch in der Frage, wie funktioniert Nadim Amiri jetzt in diesem neuen System und welche Rolle spielt er, auch noch nicht so passen, wie man sich das wünscht. Und ich würde jetzt auch interpretieren, auch noch nicht so passen, wie Nadim Amiri sich das wünscht.
Ich glaube tatsächlich, dass wir hier dann über Sano in Person sprechen müssen, weil er eigentlich der Konterpart zu Philipp Mwene. Er hat uns gegen Wiesbaden wirklich gut gefallen, wo keiner damit gerechnet hat, dass der 120 Minuten Gas geben kann. Allerdings konnte er das nicht transportieren in die Bundesliga. Ist natürlich auch nochmal ein Qualitätssprung dahin. Und er hat immer wieder Aussetzer und Probleme und Zuordnungsschwierigkeiten, was auf einer zentralen Position auf Bundesliga-Niveau wirklich bestraft wird. Und das ist jetzt schon mehrfach passiert. Und für mich löst das ein kleines Unsicherheitsgefühl in der Mannschaft zumindest wahrnehmbar aus. Für mich persönlich allerdings auch, weil ich schon merke, oh, wir kommen wieder an eine Situation und Sano weiß nicht, was los ist. Ich glaube, dass der krasseste Beispiel ist das zweite Tor von Augsburg. Anstatt rauszugehen und eine Gleichzahl zu schaffen, lässt er, ich weiß nicht, ist es Widmer draußen verhungern und rutscht nicht raus und unterstützt nicht und bemerkt es viel zu spät.
Cassie
und unterstützt ihn nicht und lässt Cassie alleine gegen zwei, der kann die Flanke gar nicht verhindern und Sano ist einfach fehl am Platz.
Jetzt war auf jeden Fall so ein klassischer Moment, wo ich von außen dachte, er überlegt gerade, wie er in dieser Situation eingreifen soll. Und in der Bundesliga sind dann halt eben ein, zwei Sekunden, in denen du dann denkst, wie handle ich in dieser Situation, einfach schon zu viel, es wird bestraft. Trotzdem, wir können gleich auf Sano noch weiter eingehen, würde ich zu Amiri natürlich trotzdem auch noch den Satz sagen, es war ein Bärendienst, den er der Mannschaft damit erwiesen hatte. Es waren zwei wirklich unnötige Situation. Ich fand es gut, dass er sich dann auch sehr schnell ja auch über die sozialen Kanäle einfach entschuldigt hatte, auch die Mannschaft dann sehr gelobt hatte. Trotzdem bin ich da bei Domi, finde den Gedanken ganz gut, dass da jetzt hoffentlich ein Prozess bei ihm einsetzt, dass er sich seine Rolle dann einfach auch bewusst wird. Denn Mainz 05 braucht einen starken Nadim Amiri, um eine sorgenfreie Saison zu spielen.
Wirft natürlich die Frage auf, wie wird es im nächsten Spiel sein? Also ohne das Spiel jetzt schon abhaken zu wollen, aber jetzt sind wir gerade da, also lasst uns kurz hier verweilen und bleiben und mal kurz ein bisschen spinnen. Wie kann man Nadim Amiri jetzt ersetzen? Weil Sano ist für mich immer noch ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Jemand anderes hat mit Sano zentral jetzt noch nicht so funktioniert. Barkok hat für mich ein okayes Spiel gemacht, ist für mich aber kein Startelf-Kandidat. Wirft die Frage auf. Muss Domekor vielleicht doch für ein Spiel eine Reihe vorrutschen und Maxim Leitsch für ihn in der Innenverteidigung starten?
Also meine Doppel-6 würde heißen, oder Doppelzentrum, Jason Lee und Domenecor. Einfach, weil du gegen Heidenheim spielst, wo du weißt, massives Zentrum, brutal im Gegenpressing, versuchen dadurch immer Überzahl auch zu kreieren. Und dementsprechend wäre es für mich zu heikel zu sagen, ich lasse jetzt Sano und Barkok spielen auf der Position. Ich glaube auch, dass es für eine Art normal ist. Also wenn du jetzt so ein bisschen, weil man, es wirkt so ein bisschen, als ob Sano in ein Loch gefallen wäre. Aber ich glaube, er ist auch in einer Art in ein Loch gefallen. Aber er hat vor allem im Vergleich zum Wiesbaden-Spiel halt gemerkt, das Spieltempo ist ein ganz anderes. Und diese Entscheidungsreife auf dem Niveau, finde ich, hat er noch nicht. Die Entscheidungsreife, wann gehe ich raus, wie du es eben angesprochen hast, wann muss ich aber aufs Zentrum sichern. Also für mich ist es dann zu oft so, dass er seine Stoppschildfunktion vor der Dreierkette vermissen lässt, dass er diesen Raum nicht gut genug schützt, weil das ist für mich eigentlich zentral, dass er da dann die Flanke, da weiß ich nicht, was die Maßgabe ist, weil in der Phase sind ja viele Flanken reingekommen, ob die Maßgabe war, geh nicht mit raus, weil wir dich quasi im Rückraum, so im Halbrückraum noch haben wollen, falls der Abpraller rauskommt, weiß ich nicht, was da die Maßgabe war. Kann auch sein, dass er die Flanke mitblocken sollte und verhindern sollte, dass die Flanke überhaupt kommt. Aber ich glaube eben, dass er vielleicht auch nochmal eine Pause bräuchte, weil er hat halt auch keine Vorbereitung mitgemacht. Und dass du dann bei dem Tempo, bei der Intensität auch mental wie auch physisch in so ein kleineres Loch fällst, ist für mich normal. Und ich glaube, dass es auch gut tun würde, weil Heidenheim spielt auch viele Flanken rein, mit Maxim Leitsch nochmal einen kopfballstärkeren Spieler in der Innenverteidigung zu haben, wie ja auch der Wechsel letztendlich war, Leitsch dann in die Innenverteidigung, Chor 1 nach vorne, um noch einen kopfballstärkeren Spieler im Spiel zu haben, wäre für mich die ideale Art und Weise gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Also ich glaube, so ein bisschen Holding-Six-Charakter, um anderen Ex-Mainzer Trainer zu zitieren, den braucht Mainz momentan in seinem Spiel, einfach auch um dieses Vakuum vor der Abwehr zu lösen. Bei der Pause für Sano gehe ich auch mit, zumal man auch sagen muss, er ist ein eifriger Spieler. Er hat jetzt auch wieder die meisten Laufkilometer aller Mainzer gehabt. Also man kann ihm ja das Bemühen und die Intensität, all das kann man ihm ja gar nicht absprechen. Ja? Trotzdem glaube ich auch, ihm täten so Momente auch gut, wo er vielleicht in ein stabiles Mannschaftsgefüge während eines Spiels rankommt und dann vielleicht auch über dosiertere Einsatzzeiten sich weiter sukzessive an dieses Tempo zu gewöhnen. Und die Jason Lee-Idee finde ich tatsächlich auch gut. Auch ein Aim in Barcock mag ich jetzt gar nicht ausschließen, weil ich das Spiel auch okay fand, weil ich im Endeffekt auch denke, mit der Flanke zum 3:1 hat er jetzt irgendwie auch gezeigt, dass er sich herangearbeitet hat an diese Mannschaft.
Vielleicht auch neben Chor auch nochmal anders funktionieren kann.
Ja, also qualitativ würde ich auch Jason Lee sehen. Ja, gleichzeitig wurde jetzt Eamon Barcock aber auch sehr dafür gelobt nach dem Spiel, wie er diese Herausfordererrolle in den vergangenen Monaten ja angenommen hat.
Domi hat Schmerzen, merke ich. Domi hat Schmerzen und rupft sich schon die ersten Barthaare aus.
Hau raus.
Nee, also ich glaube, dass Barcock auf der Position von diesem zentralen Mittelfeld, die so sehr auf Vorwärts verteidigen sind, dem wirklich schon irgendwie die Sabber im Maul rausläuft, wenn die wissen, geil, der Ball kommt ins Zentrum, glaube ich, wird in Barcock von seiner Entscheidungsreife, was Auftreten, Klatschen lassen angeht, eher gefressen werden als ein Jason Lee, der für mich da reifer ist. Aber ich gebe dir recht, dass er mich auch positiv überzeugt hat, gerade mit seiner Attitude in dem Spiel, wie er reingegangen ist, wie er auch dann gearbeitet hat, weil Eamon Barcock ist jetzt nicht der krasse Arbeiter gewesen. Das hat ihn jetzt nicht stark gemacht. Der war jetzt nicht schlecht darin. Es waren dann eher die fußballerischen Dinge, in denen er dann überzeugt hat, auf dem Platz. Aber ja, deshalb habe ich kurz nur bei Barcock in der Startelf Bauchschmerzen gehabt.
Zwei Punkte noch zu Sano. Das eine ist, die nächste Länderspielpause kommt bald. Also dann hat er nochmal einen Moment, um das Ganze, was er gelernt hat, zu verarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass du merkst, dass Amiri sogar probiert, die Defensivaufgaben, die eigentlich bei jemand anderem liegen, zu übernehmen. Und das ist absolut nicht sein Terrain. Und das ist der Moment, wo er Karten bekommt, die dumm sind. Das ist der Moment, wo er Freistoßsituationen auslöst, die arschgefährlich sind für die 05er. Von denen gab es mir in der ersten Halbzeit, nicht alle durch Nadim Amiri, aber viel zu viele in 16er Nähe. Ich glaube, es waren im Endeffekt 10 Freistöße in der ersten Halbzeit. Das ist schon eine Bank. Und gerade dann auch am Ende der ersten Halbzeit, wo du dann unter Druck gerätst und dann zum Glück den Vorsprung in die Pause retten kannst, wenn durch so einen Freistoß der Ausgleich fällt, geht dieses Spiel, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, anders aus.
Bei Sano fallen am Ende, und das ist ja auch nichts Neues, auch diese Sprachhürde, die spielt eine Rolle. Ne? Das heißt ja im Fußball irgendwie immer so, auch an den Stammtischen, auch mit Händen und Füßen kann man sich dann irgendwie verständigen. Wir reden vom Bundesliga-Fußball, da hast du Bruchteile von Sekunden, wie bei der Standardsituation zum 1:2. Da hast du gar keine Möglichkeit, viel mit Händen und Füßen mehr zu agieren.
Wo dann drei Experten hier sitzen, um das ironisch zu sagen, sich die Szene 6-mal angucken und dann trotzdem nicht denjenigen ausmachen können, an dem es final liegt, weil es 3 Meinungen zu 3 Spielern gibt, wo aber auf jeden Fall, und Augsburg hatte sich diesen Raum ausgeguckt, zwischen Cassie und Chor halt eine Lücke entsteht, wo Sano steht, und irgendwie passte da die Zuordnung nicht.
Und deswegen glaube ich halt auch, man muss ihn dosiert hier aufbauen. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir die Kaderplanung betrachten. Ein dosiertes Aufbauen, das haben wir im zentralen Mittelfeld eigentlich gar nicht als Möglichkeit. Ja, also weil natürlich ein Tom Kraus, der ein möglicher Sechser gewesen wäre, dann jetzt verliehen wurde. Man hat auf der Position keinen Ersatz mehr geholt. Und jetzt fällt ein Spieler mit Nadim Amiri aus. Ja, und jetzt rauchen schon unsere Köpfe, wie man Nadim Amiri ersetzen kann. Und gleichzeitig kippt jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen hier so gedanklich bei uns in der Aufstellung dann der defensive Sechser-Part. Es fehlt tatsächlich auch an Alternativen. Du musst aus anderen Mannschaftsteilen tatsächlich halt Leute rausreißen, um sie derzeit dorthin zu setzen, wo die große Lücke auf dieser Sechs besteht.
Und du weißt jetzt schon, weil du kannst Nadim Amiri nicht ersetzen, 1:1, genauso wenig wie du Brian Gruder 1:1 ersetzen kannst, das wird gegen Heidenheim kein Meter schöner, als jetzt gerade gegen Augsburg es gewesen ist. Es wird genauso ein Kampfspiel, es wird auf zweite Bälle gehen, es wird lange Bälle geben. Für mich war übrigens die Aufstellung von Sieb, ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, was macht der da? Und als ich dann verstanden habe, wie dieses Spiel läuft, vielleicht eine Verlängerung, vielleicht mal Spieler wegziehen, Räume reißen, viel laufen. Ich glaube nicht, dass er gezielt für den Kopfball eingesetzt werden sollte. Schön, dass er es gemacht hat. Aber da hat er dann seinen Zweck erfüllt. Und ich kann mir vorstellen, dass man Lee zurückzieht mit Chor zusammen und Sieb vorne wieder reinstellt. Und das ist ein Lösungsansatz, der auch für mich dann über den Kampf kommen kann. Und Kampf schreibt sich bekanntermaßen mit Chor.
Definitiv. Was mir jetzt die ganze Zeit, wo ihr noch hier drüber gefachsimpelt hat, auf der Seele lag eigentlich, war halt auch dieser Punkt, du hast außer Moritz Jens keinen gestandenen Bundesligaspieler verpflichtet. Und das ist den Verantwortlichen sicherlich auch bewusst gewesen. Wenn ich dann aber manchmal bei X oder so gucke, da denke ich mir, Leute, ihr wisst doch, dass ihr jemanden aus der J-League bekommen habt, einen aus der ersten belgischen Liga, einen aus der zweiten Liga. Das bedeutet halt Zeit. Es braucht Zeit, das zu entwickeln. Und klar, deshalb ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn Sano immer wieder spielt. Gibt aber auch die andere Kehrseite der Medaille, die sagt, okay, gerade jetzt in so einer Phase, wo du nicht auch Amiri nebendran hast, brauchst du dann eine safe Lösung. Die hättest du mit Lee und Kor definitiv. Aber eins ist klar, das wird jetzt schon ein Stresstest für diese eigentlich vakante Zentrumsposition. Wie gut kann dieser Kader wirklich auf diesen Ausfall reagieren? Weil vor der Saison oder am Anfang der Saison bis zum 30. August haben viele ja gesagt, hä, fehlt da nicht eigentlich noch ein Zentrumsspieler im Kader, als man Tom Kraus abgegeben hat? Und da war jedem ja auch bewusst, das ist die dünnste Position, was die Kaderbesetzung und Kaderbreite angeht. Jetzt, und jetzt muss man schauen, ob das funktioniert auch, weil wenn du den einen nach vorne schiebst, heißt es ja nicht, dass dafür die Dreierkette hinten dann automatisch durch einen neuen Spieler unbedingt besser und sattelfester wird. Gerade da kommt es ja vor allem viel auf Abgestimmtheit, auf Abläufe, auch auf ein gutes Coaching an, dass du dich auf denjenigen verlassen kannst, der auch neben dir ist, und da bin ich gespannt.
Thema Coaching und Stresstest, lasst uns einmal kurz aufs In-Game-Coaching gucken, denn Henriks musste ja schon einmal reagieren und Amiri ersetzen. Du hast gesagt, später ist es dann passiert, da ist Kor nach vorne gerutscht und Leitsch kam rein. Du hast gerade gesagt, die Dreierkette muss sich einspielen. Ein Pluspunkt ist, Leitsch hat jetzt doch einige Spiele gemacht, also er startet nicht komplett aus der trockenen Hose. Das ist mal auf der Habenseite. Wenn man dann aber sich anschaut, wie zum Beispiel Hanko Olsen funktioniert hat, mit dem ich nicht ganz so happy war, dann ist schon die Frage, kann Jens schon das alles kompensieren, was eventuell ein Hanko Olsen und ein Leitsch, die noch nicht in Topform sind, vor ihm ein bisschen, ich will nicht sagen verbocken, aber an Unsicherheit reintragen? Oder wird das alles aufgefangen, weil davor halt ordentlich aufgeräumt wird mit Dominic Kor? Funktioniert das?
Mein Gefühl ist, dass ein Hanko Olsen sich auf rechts viel wohler fühlt. Ich finde, an seiner Körpersprache kann man, klar, hat er jetzt auch in der Aufholjagd letzte Saison dann links gespielt und das auch gut gemacht, aber insgesamt finde ich, links merkst du ihm an, er weiß schon, scheiße, wenn ich den Ball bekomme, ich habe ihn auf meinem falschen Fuß.
Genau.
Und ja, den benutze ich ja eigentlich nur zum Stehen und spiele ihn sonst eigentlich nur etwas verspätet quer. Wenn er rechts spielt, finde ich, hat er eine ganz andere Stabilität, eine ganz andere Souveränität, die auch ausstrahlt, weil er weiß im Spielaufbau, okay, ich kann immer noch mit meinem starken Ball einen langen Ball spielen. Er spielt ihn aber auch kürzer mit rechts, was sich dann wiederum vom Spiel mit Ball auch ins Spiel gegen den Ball aus meiner Sicht bei ihm überträgt. Deshalb sehe ich das nicht kritisch in dem Fall. Bei Leitsch, klar, da weißt du jetzt nicht genau, aber seine Statistiken, die habe ich mir mal angeschaut, die sahen gegen den Ball sehr gut aus. Er ist einer der besten Balleroberer der Bundesliga und das hätte ich vorher nicht gedacht. Jetzt waren die Statistiken bei Weißkraut ein bisschen komisch für das Spiel, wo er reinkam. Da war dann irgendwie 0 von 3 Kopfballduellen gewonnen. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Deshalb habe ich das Spiel mal ein bisschen rausgelassen. Aber der hat schon eine Qualität. Du weißt nur nicht, ob er halt es stabil hinbekommt.
Also müsste man eventuell doch in der Innenverteidigung rotieren. Weil momentan spielen wir so, weil halt Dominic Kor in der Innenverteidigung spielt. Das muss man festhalten. Und ich glaube auch, er spielt rechts und neben Cassie, um halt da auch spielerische Impulse setzen zu können. Auf der anderen Seite könnte er das definitiv nicht. Links hast du allerdings auch und deswegen nimmst du dieses Downgrade vielleicht so ein bisschen mit Hanko Olsen in der Spieleröffnung in Kauf. Philipp Mwene, der durchaus auch spielerisch intelligenter unterwegs ist. Dann hast du so ein bisschen ausgeglichenes, ich sag mal, ausgeglichene Mittel im Spielaufbau, im Vene links, Kor rechts, das gleicht sich ungefähr aus, als wenn du dann alles auf eine Seite karst. Aber vielleicht muss es gegen Heidenheim diesmal halt der Turn sein. Vielleicht Hanko Olsen nach rechts und Leitsch dann auf links gestellt.
Zumal Maxim Leitsch das ja auch fußballerisch sehr gut lösen kann auf der Seite. Ja, glaube auch, dass das mehr Impact geben würde. Und im Zentralmittelfeld hättest du natürlich deutlich mehr Stabilität durch Dominic Kor, wenn es denn so kommt. Also ich gehe eigentlich fast davon aus, ich kann mir fast kein anderes Szenario vorstellen. Das wird dann natürlich auf Perspektive auch interessant sein, wenn Dominic Kor es schafft. Also wenn er denn jetzt auf dieser Sechserposition spielt und er bringt Stabilität, gerade gegen Heidenheim, die immer über ein wahnsinnig starkes, kompaktes Zentrum kommen, wenn du es schaffst, dieses Spiel auf diesen Positionen für dich zu gewinnen, dann gehe ich sogar davon aus, dann wird dieser Switch wieder ein dauerhafterer sein.
Ja, und wie gesagt, ich hätte, wie gesagt, Bauchschmerzen bei Heidenheim, wo du weißt, die haben eine hohe Pressing-Intensität, die gehen früh drauf und du hast mit einem Linksfuß-Innenverteidiger auf der linken Innenverteidigerposition hast du einfach viel mehr Möglichkeiten im Spiel davor. Das ist ein viel besserer Winkel, in dem du Bälle spielen kannst, damit du nicht nur Querpässe spielen kannst, die dann meistens Pressing-Bälle für den Gegner sind. Dass ich glaube, für dieses Spiel definitiv wäre das die angenehmere Variante für alle Beteiligten.
Die dich übrigens auch einfacher anlaufen können, ne? Weil sie einfach dich auf deinem Fuß zustellen können. Genau. Die können jeden Pass, du kannst nur noch querspielen eigentlich. Das ist auch wirklich dankbar im Aufbau für den Verteidiger, das zu verteidigen. Meint, also einmal kurz verdeutlichen, weil ich glaube, sonst driften wir etwas ins Abstrakte ab. Stellt euch einmal vor, linkes Bein und ihr bekommt einen Pass von rechts. Ihr nehmt den mit links an und würdet mit rechts passen normalerweise. Könnt ihr jetzt so nicht mehr tun, das heißt, ihr dreht euch ein bisschen ein und ab dem Moment könnt ihr von außen angelaufen werden und könnt nur noch in die Mitte zurückkommen, weil alles andere würdet ihr aufmachen und würdet einen Ballverlust riskieren, weil ihr euch mit der Hüfte eindrehen müsst. So einfach ist das und hat dann aber eine schwerwiegende Folge, nämlich vermutlich ein Tor oder zumindest ein Torschuss. Was ihm im Übrigen auch passiert ist in diesem Spiel, ein sehr unglücklicher Ballverlust, also du merkst schon, er fremdelt mit dieser Position schon ein klein wenig.
Und er hat auch tatsächlich momentan nicht die Qualität oder ob es Selbstvertrauen ist, was er in der vergangenen Saison zum Ende hin hatte, als diese Dreierkette einfach nahtlos eingespielt war. Ich finde die Auftritte von Moritz Jens bislang vielversprechend. Ich fand es auch in Augsburg vielversprechend. Passquote kann man tatsächlich sehr drüber streiten, sag ich mal. Die war jetzt nicht berauschend.
War vielleicht aber auch nicht das Spiel dafür.
Nein,
ne?
Und in den Verteidigungswerten war das wirklich gut. Da glaube ich, wird sich das von Woche zu Woche stabilisieren. Ich habe bei Andreas Hanke-Olsen tatsächlich auch das Gefühl, der braucht auch diese Sicherheit, was machen meine Nebenmänner, um Sicherheit für das eigene Spiel zu haben.
Dann reden wir mal über jemanden, der vorne allerdings momentan absolut im Rock'n'Roll-Modus ist. Jonathan Burkhardt, der vorangeht. Domi hat es vorhin schon mal angesprochen, der zu Recht Kapitän ist derzeit. Der trifft und trifft und trifft und trifft und unfassbar stark ist, saisonübergreifend inzwischen. Und wo man wirklich sagt, der spielt sich in einen Modus. Julian Nagelsmann guckt da eventuell genauer hin und vielleicht wird er den Schritt noch vor Nadim Amiri machen momentan.
Wir hatten ja vorhin das Kicker-Manager-Spiel. Sorry, Johnny, falls du nochmal zuhören solltest, ich höre jetzt auf damit.
Ich kann es nicht mehr lesen, deinen Artikel.
Ich bin seit meiner Kindheit ein Riesen-Manager-Spiel-Fan, ja. Jetzt hat er glücklicherweise da so ein bisschen auch mitgespielt, weil er wohl auch aufstellt tatsächlich, ja. Jetzt habe ich halt Maxi Bayer auch gekauft, ja, und Johnny Burkhardt. Und Maxi Bayer macht mir momentan keine Punkte. Johnny Burkhardt hingegen ist ein sehr verlässlicher Punktegarant. Johnny hat da tatsächlich den Vorteil, ich finde, es ist tatsächlich sehr, sehr klug gewesen, dass er bei Mainz 05 geblieben ist, weil er sich einfach seiner Stellung, glaube ich, hier sehr bewusst gewesen ist. Er ist jetzt ein gutes halbes bis dreiviertel Jahr zum Saisonstart ja wieder fit gewesen. Alleine das ist ja eigentlich so das größte Geschenk nach der langen Leidenszeit, die er hatte. Und ich fand es wirklich sehr, sehr klug, dass er jetzt so diese Weiterentwicklung weiter bei Mainz 05 vollziehen möchte. Dass er einerseits sagt, also er hat jetzt eine stärkere Position. Ja, offiziell ist er Vizekapitän, aber seien wir ehrlich, er ist derzeit der heimliche Kapitän. Er hat in jedem Bundesligaspiel in dieser Saison die Binde getragen, weil Silvan Wittmer derzeit nicht Stammspieler ist. Und ich finde auch körperlich ist er in einer Art von Zustand, dass er, wenn er jetzt wirklich gesund bleibt diese Saison, definitiv die meisten Bundesliga-Tore schießen wird in einer Saison, die er jemals für Mainz 05 geschossen hat. Er ist auf dem besten Wege dahin.
Jetzt musst du aber auch deine Rechnung auspacken.
Also wir haben es jetzt mal hochgerechnet, wenn er bei dem jetzigen Schnitt bleibt, dann würde er auf 26 Tore kommen. Das wäre
natürlich warm an, Harry.
Das ist wirklich, das ist heißer. Also so heiß war hier noch kein Hottake.
Sorry.
Also wir hatten ja damals diesen Johnny Sivo Express, den ich überhaupt nicht gefeiert habe, weil die Effizienz überhaupt nicht da war. Da hat er Torchancen, hat man ja verballert, noch und nöcher. Ich konnte den Hype überhaupt nicht mitgehen, hat mich genervt. Der Johnny, den wir jetzt haben, ist ein ganz anderes Level. Und ich würde schon sagen, zweistellig wird es auf jeden Fall, was seine Tore und die Torbeteiligung auf jeden Fall angeht. Wenn die 20 fällt, wäre das natürlich eine Ansage.
Ich finde auch generell den ganzen Impact, den er aufs Spiel hat, wahnsinnig beeindruckend. Also ich fand es eindrucksvoll in Augsburg, wie er wirklich weit auch hinten gearbeitet, Bälle erobert hat. Ja, also wirklich, das spricht alleine ja schon mal für einen top körperlichen Zustand. Dann fand ich es als Journalist sehr, sehr erfrischend und gut, dass er sehr kritische Worte nach dem Spiel gesprochen hat und auch gesagt hat, wir müssen noch vieles aufarbeiten, wir müssen noch in vielen besser werden. Da war keine schöne Rednerei, dass man hinterher sagt, hey, was wollt ihr jetzt hier alle mit den Fragen, ihr habt zu tief gestanden und so weiter. Nein, das hat er wirklich sehr, sehr gut aufgenommen, ja, und ich finde das auch gut, dass Mainz 05 da inzwischen mit der Binde jetzt einen sehr kritischen Geist hat, der hinterher in den Analysen auch sagt, wo es Dinge aufzuarbeiten gibt. Und das alles zusammen, sage ich mal, damit, dass er auch noch eine Identifikationsfigur ist, macht es vielleicht momentan zum besten Johnny Burkhardt, der jemals bei Mainz 05 gespielt hat.
Ich glaube tatsächlich, dass seine größte Entwicklung vielleicht eine charakterliche ist, nämlich die Fähigkeit, vorangehen zu können, vielleicht auch mit dem Hintergrund der Leidensgeschichte, die er hinter sich hat. Wenn man sich zurückerinnert, wie er vorher medial gesprochen hat, dann war das immer etwas, ich will nicht sagen verklemmt, aber vielleicht etwas verdruckst, etwas vernuschelt und nö, Social Media mag ich nicht. Das war schon ein Sympathieträger, das war authentisch. Aber jetzt findet er klare Sätze, sagt, was Sache ist und ist sich auch nicht zu schade, Kritik anzusprechen. Übrigens auch nicht, wenn man ihn mal trifft, wenn man sich mit ihm unterhält, auch als Nicht-Journalist, ist er total aufgeschlossen und eine Fähigkeit, die ich nur bei wirklich den Größten ihres Fachs, eigentlich bei Fernsehmoderatoren erlebt habe, hat Johnny Burkhardt, der merkt sich Leute, die er kennengelernt hat, der merkt sich teilweise die Namen und er merkt sich Dinge, über die man gesprochen hat. Das spricht für eine unfassbare soziale Intelligenz und vor dem Hintergrund hat er einen Riesenschritt gemacht.
Es haben ja letztendlich auch nicht wenige jetzt den Case aufgemacht, ob nicht Julian Nagelsmann auch mal über Johnny Burkhardt nachdenken müsste. Ich finde, er hat sich auch, ihr habt jetzt vor allem über das Charakterliche gesprochen, kann ich euch nur zustimmen, selten so einen angenehmen Gesprächspartner wie Johnny Burkhardt erlebt. Ich muss sagen, mit Nadim Amiri habe ich auch sehr gerne ein Interview geführt, weil er einfach ein Mann der klaren Worte ist.
Wie viele Haare hat eine Glatze? Ist mein absolutes Lieblingsinterview
mit Nadim Amiri. No comment, über Leverkusener Zeiten wird nicht mehr gesprochen, meinte zu mir. Nee, aber auch sportlich muss ich sagen, du hast seine körperliche Form angesprochen. Mir fällt vor allem, so Trainerblick wahrscheinlich auch, auf, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, auch Mainz 05 hat schon 4 Kopfballtore erzielt, ist damit Bundesliga-Spitze, Stand jetzt, 4. Spieltag, ohne Ludovic Ajorg, ohne so einen Sturmtank da vorne. Klar, und zwar jetzt nicht nur Johnny mit den Toren, aber das ist mir bei ihm besonders aufgefallen. Ich finde, er hat extrem an seinem Freilaufverhalten in der Box gearbeitet. Also viele Gegenbewegungen, kurz ankommen, täuschen, lang gehen, Kreuzbewegungen mit Sieb, fand ich, waren auch da. Und da hat er einfach extrem da nochmal zugelegt. Ich möchte jetzt wirklich nicht auf die populistische Frage antworten, ob Julian Nagelsmann ihn nominieren sollte.
Hallo, aber Populismus.
Ist der AZ ja völlig fremd.
Das ist ja dein Part, Flo. Aber was man definitiv sagen muss, dass so ein Spieler von seiner Art und Weise, von seiner Attitude, wie er vorangeht, jeder Mannschaft einfach gut tut. Weil er arbeitet gefühlt für 2, er lebt mit jeder Faser seines Körpers diese Führungsverantwortung perfekt vor, aber sind noch erst 4 Spiele vorbei. Also wir müssen noch mal schauen, wo das dann noch hinführt.
Aber er lebt sie halt auf eine Johnny Burkhardt Art vor. Ja, also er ist tatsächlich einer, der Klartext spricht, ohne dabei jetzt aber ein Großmaul zu sein. Ja, es ist jetzt keiner, der irgendwie Dampf bläst und Schaum schlägt. Er ist schon jemand, der wirklich sehr messerscharf in der Analyse ist, was ich einfach auch sehr, sehr beeindruckend finde. Und gleichzeitig hat Mainz 05 damit ein großes Problem. Denn die Abhängigkeit, die von Johnny Burkhardt besteht, die ist riesengroß.
Für den Moment zumindest mal. Wir hoffen ja, dass ein Denkprozess bei einem gewissen Nadim Amiri angestoßen wurde. Nicht nur hinsichtlich der Frage, wie viele Haare eine Glatze hat. Was mir aber halt auch
Ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Interview vor Augen jetzt.
Es ist falls ihr dieses Video nicht kennt, googelt das doch mal. Googelt mal Karim Bellarabi und Nadim Amiri. Wie viele Haare hat eine Glatze? Es ist wunderschön. Ich möchte aber noch einmal an dich anknüpfen, und zwar an die Trainersicht. Die Laufwege, ja, ist auch mir aufgefallen, aber das bringt dir alles nichts. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die Phase, als der Johnny Sivo Hype Train fuhr da ist er die Wege schon gegangen auch. Aber da hat er den Abschluss nicht gehabt. Die Klarheit, die er jetzt im Abschluss gewonnen hat, dass er auf einmal kopfballstark geworden ist, dass er die richtigen Entscheidungen trifft vor dem Tor, dass er schnell entscheiden kann, das war auch noch ein kleines Thema in der vergangenen Saison, wo er auf einmal dieses Tor schießen wollte und es wollte nicht und wollte nicht. Wir haben alle gesehen, du denkst eine Sekunde zu lang nach, schieß doch einfach. Das ist alles weg. Also die Klarheit in seinem Abschluss, das macht ihn gerade auf einmal zu einem besseren Nelly Viper.
Wir haben heute auch nochmal die Zahlen geguckt. 9 Schüsse hat er diese Saison oder 9 Torabschlüsse hat er diese Saison abgegeben. 3 Tore, das ist eine Quote, die ist schon wirklich überragend gut.
Und wo ist Nelly Viper?
Auf der Bank, davor war er ja gar nicht im Kader. Also ja, es ist ein Luxusproblem, dass du vorne jemanden hast, an dem du nicht vorbeikommst. Nicht nur, weil er Vize-Captain ist und jetzt die Kapitänsbinde trägt, sondern auch wegen der Leistung. Ja, und da ist Nelson Viper auch noch weit von entfernt. Klar, es wird drüber gestritten, ist er nicht eigentlich von seiner Qualität her der Nummer 2 und nicht hinter Karim Onisivo, so sieht es ja momentan aus in der Rangordnung. Ich muss persönlich sagen, mir fehlt die Zweikampfhärte bei Nelson Viper. Also es ist ja immer so ein Wunschgedanke von Fans, ja, hier Eigengewächs, am besten mit 11 Eigengewächsen Fußball spielen und, der muss doch spielen, der ist doch talentiert. Und Talent ist keine Frage. Keine oder auch vor allem keine Sache, mit der du automatisch nach oben kommst. Ich finde, Brian Kruder ist das beste Beispiel, dass zu Talent eine gehörige Menge Mentalität dazu gehört. Was man immer so ein bisschen hört, ist, dass es an dieser Mentalität im Training Nelson Viper fehlt. Da fehlen uns jetzt die Eindrücke fürs Training, weil wir immer nur eine Einheit pro Woche eigentlich sehen, aber auch nicht jeder Journalist jede Woche einmal da ist. Aber das, glaube ich, schon so ein Thema ist. Also ein Spieler wie Brian Kruder, der hat immer auf den Deckel auch bekommen und er kam immer wieder zurück. Ich glaube, in der letzten Folge, wo ich schon mal da war, haben wir auch über Nelson Viper gesprochen, da habe ich ja auch schon mal gesagt, dass seine Entwicklung in der Jugend halt wirklich straight nach oben ging. Also es war immer der gefeierte Star, zu Recht. Er hat jede Liga zerbombt. Aber es gibt den ersten Widerstand jetzt. Und mit, ich sag mal so, ich glaube, Bo Svensson war jetzt keiner, also da glaube ich, sage ich jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, Bo Svensson war jetzt niemand, der einem Jugendspieler was geschenkt hat. Und Bo Henriksen ist das auch nicht. Bo Henriksen hat schon, was man so über seine Zürich-Zeit gelesen hat, ist ein Trainer, der sagt, Alter, ist mir scheißegal. Es kommt auf die Leistung an und auf die Verlässlichkeit. Und wenn er vor allem auf einen setzt, dann ist es Zweikampfwert. Er braucht schon El Warrior auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch einfach von der Mentalität her das Problem von Nelson Viper, weil ich, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, ich sehe Karim Onisivo von der Zweikampfhärte weiter als Nelson Viper. Dem fehlt da noch was und ich glaube, deshalb hat er auch momentan keine Chance. Ja, und da sind wir bei einem von zwei Streitfiguren. Paul Nebel ist ja die andere.
Aber lass mal kurz bei Karim Onisivo bleiben. Denn jeder Spieler braucht ja eine andere Ansprache. So ist ja klar. Also, und dass ein junger Spieler trotzdem Mentalität zeigen muss, ist auch logisch. Aber vielleicht braucht auch ein Spieler dann und wann mal eine andere Ansprache. Vielleicht braucht er auch mal ein Goodie. Und wäre dann so ein Spiel, wo deine wirklich deine einzige Aufgabe ist, anlaufen, wenn du vorne reinkommst. Es ist nur noch anlaufen, nur noch den Aufbau stören. Wäre es dann nicht okay zu sagen, okay, Nelly, geh mal rein, du musst jetzt eh nur arbeiten, also hier kannst du gerade nicht glänzen, hier ist nicht mit schönem Fußball. Dann Karim Onisivo zu bringen, bei dem mir körperlich alles fehlt. Also da bin ich wirklich knallhart, der ist mir zu langsam, der ist mir zu umständlich. Wenn er die Möglichkeiten bekommt, verstehe ich nicht, was er taktisch tut. Wenn er eine Chance bekommt, glaube ich nicht, dass er sie wirklich nutzen würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zusätzlich frustrierend ist, dahinter zu fallen. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, ey komm, da muss er sich halt durchbeißen. Wenn Karim Onisivo, wenn er an dem Karim Onisivo scheitert, dann ist er selbst schuld. Ja, aber trotzdem denke ich mir, so ein Spiel da mal ein Goodie reinwerfen und sagen, na komm Junge, dann zeig mal.
Es ist aber auch das, was man hört, dass gerade Viper durchaus seine Schwierigkeiten haben soll mit diesem harten Anlaufverhalten, das unter Bo Henriksen gefordert ist. Dazu kommt, das hatte ich glaube ich auch bei meinem letzten Besuch nach Union gesagt, mir generell so seine Miene in den Monaten nach der Wiederkehr nicht wahnsinnig gut gefallen hatte. Also man hat schon, er hat sich schon anmerken lassen, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist. Und ich finde, wenn du in dem Alter bist, in dem er ist, darfst du das eigentlich nicht zeigen. Du musst zurück sein, du musst Lust haben, den Klassenerhalt mit der Mannschaft zu schaffen und du musst Lust haben, dich voll und ganz zu verausgaben, weil du in dem Alter tatsächlich faktisch noch nicht allzu viel erreicht hast. Ich frage mich jetzt allerdings natürlich schon, wie geht's weiter? Es bleibt ja im Endeffekt dabei, wir können Nelson Weiber jetzt nicht über die vergangenen Monate aburteilen, weil er natürlich auch unter Bo Svensson gezeigt hat, welche Qualität er hat und in welchen jungen Jahren er auch schon Bundesliga-Tore geschossen hat. Und da sprechen wir noch nicht von den Leistungen, die wir ja auch bei der U19 im Meisterjahr zum Beispiel gesehen haben. Der ist ja nach wie vor ein riesengroßes Talent. Vielleicht wäre es tatsächlich auch der gute Weg, wenn er den akzeptiert, dass man sagt, geh nochmal hier und da, du bleibst natürlich im Bundesliga-Kader, du fährst mit, du bekommst deine Kurzeinsätze, aber vielleicht wäre es einfach auch schlau, ihm jetzt wirklich mal Spielpraxis zu geben und zu sagen, spiel mal in der U23 und dann...
Lass dich nochmal von Benny Hoffmann schleifen.
Und das ist natürlich dann auch der Stresstest, ja, also wenn er dann akzeptiert, dass er sich über die Regionalliga anbieten kann und er bietet sich auch an, dann kann das tatsächlich auch ein Fortschritt sein, dann hat er möglicherweise die Hürde gemeistert. Aber das muss er natürlich auch schaffen. Natürlich ist der Vorteil, dass Benny Hoffmann ihn von der Pike auf kennt. Ja, also er weiß, was er an Nelly hat. Er weiß sicherlich auch, wo die Schwächen von Nelly sind. Ich glaube, es wäre ganz gescheit, weil ich am Ende auch sage, Nelly ist einfach jetzt in einem Alter, da braucht er Spielpraxis. Ja.
Nelly vielleicht gerade so ein bisschen der Anti-Burkhardt. Bietet für ihn aber die Möglichkeit, sich an Johnny zu orientieren. Weil das ist jemand, der weiß wirklich, wie der harte Weg des Fußballers verläuft. Der jetzt zurückkommt, der jetzt Leistung bringt. Orientier dich nur an Johnny Burkhardt, mach das, was er macht und leg noch eine Schippe oben drauf und dann wird dein Weg klar sein. Orientier dich nicht an Karim Onisivo, weil da bin ich tatsächlich knallhart. Ich weiß nicht, ob der nochmal hier die Nummer 1 oder Nummer 2 wird. Eigentlich nicht für mich.
Wichtig ist natürlich auch umgekehrt, dass Bo Henriksen keine Schublade zumacht, ja, sondern dass er im Endeffekt dann auch honoriert, wenn Nelson Weiber jetzt eben so die Einstellung ändert, wenn er sich ranarbeitet, rankämpft, dass er eben seine Einsatzzeiten bekommt. Den Fall hatten wir aber bei Brian Kruder. Dominik war damals beim 1:8 in München. Eine Woche später, wo war Brian Kruder da? Er saß auf der Bank. Ja, da habe ich auch damals gedacht, das kann jetzt für so einen jungen Spieler bis zum Saisonende eine Einbahnstraße sein oder die Sackgasse besser gesagt sein. Und Brian Kruder hat danach aber seine Chancen bekommen und ist an dieser Situation brutal gewachsen.
Und der Nächste, der gerade ja wächst und auch die Möglichkeiten bekommt, weil seine Einstellung stimmt, ist Eamon Barcock. So, auch nochmal um ein Positivbeispiel zu nennen, wo man einfach sagt, hey, vom Charakter passt das gerade, von dem Vibe, den er mitbringt, passt das gerade, seine Arbeitsmoral, die stimmt. Auch wenn man mal in seine Stories guckt, der geht dann halt nach dem Spiel nochmal ins Gym und schiebt nochmal eine Extraschicht. Das ist alles da. Der hat die Rolle angenommen, die er hat und da arbeitet er dran.
Er ist der beste Beweis dafür, dass die Tür offen ist. So, und ich glaube, wenn Henriksen das Gefühl hat, dass vom Mindset her und von der Art und Weise, wie gearbeitet wird, dass er da definitiv nicht die Tür verschließt für Nelson Weiber. Ich glaube aber wiederum, dass du einem, weil es ist ja immer so ein bisschen die Diskussion mit Nachwuchstalenten. Ja, den darf man nichts schenken, weil anderen Älteren schenkst du auch nichts. Ich glaube wiederum auch, dass du Vorschuss geben musst, weil du musst Vorschuss geben, weil ein junger Spieler wird dir nicht diese konstante Leistung abgeben, wie jemand, der 5, 6, 7, 8, 9 Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel hat, auch charakterlich viel reifer ist, weil er einfach schon mehr Erfahrung hat. Und wir reden hier über Menschen, also das war ja eine brutal schwere Verletzung, die ihn so lange rausgeholt hat. Es ist schwer, dann wieder zurückzukommen und das dauert auch. Und ich glaube, man ist vielleicht mit sich selbst auch, weil man merkt, ich bin auch nicht wieder der Alte, persönlich einfach sauer auf sich selbst auf eine Art und Weise. Jetzt einfach nur mal allgemein gesprochen. Ich habe jetzt nicht mit Nelson Weiber gesprochen, aber es wäre nur logisch und es braucht vielleicht Zeit und ist ein Entwicklungsprozess. Aber ich sage auch, wenn jemand soweit ist, musst du ihm die Chance geben, weil du musst die gerade nach, ich bin jetzt keiner, der sagt, Nelson Weiber muss jetzt hier in die Startelf, aber du musst ihm über Einwechslung die Chancen geben, weil, wie gesagt, er hat für mich nicht die Zweikampfhärte für 90 Minuten Bundesliga, aber jemand, der sich darüber wieder rantasten kann, über kleine Päckchen Selbstvertrauen, wie es dieser Treffer gegen Montpellier war, wo er wirklich so entfesselt gejubelt hat und danach auch in der Mixzone gesagt hat, wie erleichtert er ist, wo er auch schon durchklingen lassen hat, okay, zum Endphase der letzten Saison, da wäre er auch schon bereit gewesen, von seinem Gefühl her, um der Mannschaft mehr zu helfen. Stattdessen war er mehr in der U23, um da aufgebaut zu werden. Und ich glaube, das kommt auch noch. Ja, aber da ist, also, das ist ein Beispiel. Ich sehe ihn aber zum Beispiel weiter weg, eben wie Paul Nebel, über den wir ja auch noch sprechen wollten.
Eben. Weil wo ist die Tür für Paul Nebel gerade? Weil Paul Nebel, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, der ein oder andere Spieler wird auf einer Position eingesetzt, für die er eigentlich nicht geschult wurde. Paul Nebel ist auch so ein Fall, bei dem ich nach wie vor der Meinung bin, für mich ist der defensiv verschenkt, für mich gehört er eher in die Offensive. Jetzt hast du mit Hong vorne jemanden drin, du hast mit Lee einen ähnlichen Spielertyp zumindestens. Wo ist die Tür für Paul Nebel gerade?
Gut, und wir haben noch einen Neuzugang vom FC Bayern jetzt. Ne?
Mit Gabi, ja.
So, auch noch einen jungen Spieler. Im Endeffekt hat man auf der Position jetzt relativ viele Alternativen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Bo Henriksen jetzt als linken Schienenspieler sieht, dann muss man sagen, die Tür ist natürlich gerade dann doch zu, weil Philipp Mwene auf der Position jetzt einfach glänzt, mit Assists auch überzeugt. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass Paul Nebel kein Schienenspieler ist, sondern dass er eben ein Spieler ist, den ich auch im offensiven Mittelfeld sehe und wo ich mich ein bisschen auch bislang wundere. Wir haben zwar erst vier Spieltage gespielt, da sollte man jetzt tatsächlich noch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber nach diesen vier Spielen würde ich schon sagen, dass Paul Nebel jetzt nicht der große Gewinner ist, weil eigentlich hatte man sich andere Einsatzzeiten erhofft. Ja, er kam vom Karlsruher SC nach zwei wirklich guten Jahren. Er kam mit starken Torbeteiligungen, er kam mit starken Werten bei intensiven Sprints, bei Laufkilometern. Er hat also auch noch vieles mitgebracht davon, was man bei Mainz 05 eigentlich gerne systematisch sieht. Und ich wundere mich bislang auch ein bisschen, dass er es so schwer hat, hier den Durchbruch zu schaffen.
Und er kam mit jede Menge Selbstbewusstsein aus den zwei Jahren. Und das ist definitiv kein Gut, was man unterschätzen sollte als Profifußballer. Gerade wenn wir immer über dieses Phantom des Momentums sprechen. Und mir erschließt sich nicht der Entwicklungsplan, den Mainz 05 für Paul Nebel bereithält. Weil klar ist er jetzt nicht da hingekommen und hat gesagt, safe spiele ich jetzt hier wieder von Anfang an, komme zurück und bin unangefochtener Stammspieler. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet. Aber du spielst jetzt in vier Spielen 16 Minuten insgesamt, wirst du auch nur in zwei der vier Partien eingewechselt. Und es ist logisch, dass du jetzt einen Paul Nebel in Augsburg nicht als linken Schienenspieler einwechselst, wenn du in Unterzahl bist und hinten eine Führung verteidigst. Ist absolut logisch, hätte der Trainer genauso gemacht. Aber du musst ihm ja trotzdem die Möglichkeiten einräumen und vor allem ihn da spielen lassen, in den Räumen, wo er am besten ist. Und das ist für mich der Halbraum und das ist für mich nicht die Schiene. Ich habe am Anfang den Gedankengang verstanden, dass du sagst, okay, ist ein Spieler, der auch ein bisschen das Spiel noch vor sich braucht, weil er den Ball gut antreiben kann, weil er ein gutes Gefühl hat, mit welchen Pässen er was auslösen kann. Aber in der Rolle, auch als Flankengeber, wie es im Wene interpretiert in dem System, ist er das komplette Gegenteil. Beispiel. Und ich bin ja persönlich skeptisch gewesen am Anfang, als man darüber diskutiert hat, können Lee und Nebel zusammen im Halbraum spielen und Paul Nebel so der Kruder-Ersatz werden. Da sagte ich schon, okay, die sind mir zu ähnlich vom Spielertyp, da fehlt mir da ein bisschen die Tiefe. Henriksen setzt aber trotzdem auf so zwei Spielertypen. Jetzt ist halt Hong vorne und nicht Nebel. Ich sehe Hong recht ähnlich zu Nebel. Hat er den Vorzug. Und da denke ich mir, mal gucken, ob die Spiele jetzt kommen, aber sie müssen eigentlich kommen, dass du Paul Nebel da mehr reinwirfst, weil so wird sich keiner weiterentwickeln und er bringt diese Attitude mit, diese Mentalität, finde ich, und vor allem auch fußballerische Qualität.
Vor allen Dingen, wenn Hong auch noch schwächelt und eben noch nicht konstant Bundesliga-Niveau nachweist. Paul Nebel hat Zweitliga-Top-Niveau nachgewiesen, bringt das Selbstbewusstsein mit, wie du es ansprichst. Also eigentlich muss sich Hong für mich hinten anstellen, nach den Leistungen, die ich bisher gesehen habe. Da sind ein paar tolle Sachen wie die Weiterleitung. Wir sprechen hier auf gutem Niveau. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber Paul Nebel mit dem, was er mitgebracht hat, der wird auch einen Vertrag unterschrieben haben, weil man ihm eine Perspektive aufgezeigt hat. Die Perspektive, ihm jetzt so zu verbauen mit Vidovic, also Gabi, mit Hong, ist schon ein bisschen merkwürdig. Und ihm dann zu sagen, ja, du spielst linke Schiene, wo Philipp Mwene rumräubert, der richtig gut ist gerade. Du wirst jetzt Philipp Mwene nicht auf einmal auf die andere Seite ziehen, Cassie dafür auf die Bank setzen und sagen, ja, mein Paule, dann beackerst du jetzt hier die Seite. Das wird nicht passieren. Also momentan ist er wirklich die ärmste Sau im Kader. Trotz guter Leistung, für mich, wenn er kam, hat er auch gute Spiele gemacht. Auch gegen Wiesbaden konnte man das schon sehen. Und spielt trotzdem nicht.
hat auch in der Vorbereitung wirklich sehr engagierte Spiele gezeigt, auch übrigens auf seiner fremden Position. Ja, ich sehe die ja auch nach wie vor nicht hier auf Perspektive, aber trotzdem konnte man ihm nie absprechen, dass er diese neue Rolle angenommen hatte. Deswegen hätte ich da auch deutlich mehr Spielzeit erwartet. Und wie du es eigentlich auch gesagt hast, er hat vor der Saison nochmal verlängert. Das war ja so die spannende Frage. Geht er mit dem auslaufenden Vertrag in die Saison? Weil seine Vorerfahrungen ja auch bei Mainz 05 waren, dass er den Durchbruch hier auch schon im ersten Anlauf nicht geschafft hatte. Dann wurde verlängert. Aber das erfordert das, was Domi jetzt eben auch gesagt hat. Es braucht einen Karriereplan für ihn und es braucht einen schnellen Karriereplan.
Ja, aber definitiv darf man halt auch nicht verkennen, sind erst 4 Spiele, das habe ich gerade auch nochmal in dem, was ich gesagt habe, gemerkt. Es ist noch nicht viel, es kann sich auch jemand verletzen, dann sieht es nächste Woche komplett anders aus. Aber was du sagst, es braucht diesen Entwicklungsplan. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Ben Bobtsin anschaue, so jetzt, sorry, komplett off-topic, aber ist ja auch ein Spieler, wo der klare Plan ist, über Leihdeals ranführen. Das ist jetzt seine dritte Leihstation und er explodiert gerade. Also finde es sehr spannend. Ich kann am Mittwoch mit ihm telefonieren, wird es auch einen Bericht geben in der AZ mit Stimmen zu von ihm, aber auch über seine Zeit gerade in Klagenfurt. Ich glaube, 6 Spiele, 4 Tore allein jetzt. Klagenfurt lag 2-0 zurück, hat noch 2-2 gespielt, dank zweier Bobtsin-Treffer. Da ist ein klarer Plan für mich dahinter. Damals für die Regionalliga war er zu stark. Daher hat man gesagt, im Winter, wir geben ihn nach Elversberg in die dritte Liga ab, zu einer spielstarken Mannschaft, aber wo nochmal mehr, sagen wir mal, der körperbetonte Fußball gespielt wird. Er hat zwar wenig gespielt, ich glaube, das halbe Jahr hat ihm aber jetzt auch nicht geschadet, einfach weil dritte Liga für ihn der nächste Step war, wo du dich dann vielleicht auch erstmal festbeißen musst, bis dann in die österreichische Liga, worauf ich mich auch freue, warum, oder wenn er, mal gucken, ob er darüber offen spricht, aber dann sagt, warum er nach Österreich eigentlich gegangen ist, weil der hat die erste halbe Saison in Lustenau nicht so viel gespielt, eigentlich so eine On-Off-Beziehung mit Bank und Spielfeld gehabt.
Kann auch ein Dead-End sein, Österreich, für einige.
Also ja, definitiv. Und je nachdem, welchen Trainer du erwischst, ich habe nämlich schon gedacht, okay, ich guck mal, wer Peter Packold ist jetzt gerade sein Trainer, also eine ganz alte Legende, die aber komplett auf ihn setzt und wie gesagt, seine Kurve zeigt stetig nach vorne. Und bei Paul Nebel war es ja letztendlich auch so. Und gerade, ja, erst 4 Spiele, zeugt es aber davon, dass sie sehr stagniert. Und man muss schon diese Entwicklungspläne im Blick haben. Aber klar, musst du natürlich auch punkten als Bundesliga-Trainer, ist logisch. Aber daher bin ich mal gespannt, was bei Paul Nebel die Lösung ist.
Das sind alles Themen für das Heidenheim-Spiel, weil da ist jetzt einiges im Schwange. Ich finde, gerade defensiv wird sich das ein oder andere klären. Ich fasse das noch einmal zusammen, wofür wir jetzt einfach mal hier, wir drei Heinis vom Stammtisch aus der Altstadt votieren. Also wir hätten mal gesagt, wir drehen mal bei den Halbverteidigern. Hanko Olsen nicht nach links, sondern nach rechts. Leitsch dafür nach links. Mwene lassen wir bitte da, wo er ist. Auch wir lieben alle Paul Nebel, aber den können wir gerade nicht rausbringen. Wir ziehen Dominik Kor von der Halbverteidigerposition auf das zweierzentrale Mittelfeld. Neben Jaesung Lee war dein Einwurf, finde ich gut. Emin Barkop wäre aber auch keine Enttäuschung in dem Kontext nach den Leistungen, die er jetzt gerade gezeigt hat. Und vorne drin bleiben wir bei Sieb?
Aus meiner Sicht ja. Also einfach auch als Signal an so einen jungen Spieler, weil nicht nur das Tor, sondern von der Art und Weise, wie er auch gespielt hat. Und dann wird er halt geopfert, was nachvollziehbar ist nach der gelb-roten Karte, aber auch als Zeichen an so einen jungen Spieler fände ich es wichtig, dass er sofort wieder beginnt, weil er sich's einfach verdient hat. Er hätte sich auch nicht diese Auswechslung verdient gehabt so früh, aber musste halt geopfert werden. Und ich glaube auch, dass er eigentlich gegen Heidenheim ganz gut reinpasst.
So, dann schieße ich jetzt quer. Da hätte ich gerne Paul Nebel an der Stelle von Amindo Sieb. Und das wäre, glaube ich, auch für uns alle verkraftbar. Und vorne drin rockt Johnny Burkhardt. Oder wir sagen natürlich, Hong kriegt mal eine Auszeit und wir gucken einfach mal, wie läuft es denn mit Sieb und Nebel an der Stelle.
Ich glaube aber, dass Hong gleichzeitig sich auch dieses Spiel jetzt verdient hat, weil er einfach beim 2-0 maßgeblich beteiligt war. Und ich finde, er hat die Wege nach hinten auch einfach gut gemacht. Ja, also wo ich vorher mich über das zentrale Mittelfeld an manchen Stellen bei der Balleroberung echauffiert habe, hatte ich schon das Gefühl, dass Hong beim Zurücklaufen und Zurückrücken schon hier und da wirklich im Zweikampfverhalten schlau war. Hat ja, glaube ich, früher auch mal eher so tiefer auf der 6 gespielt. Hatte ich das nicht bei dir sogar gelesen?
Ja, der hat in Österreich auf der 6 gespielt.
Habe ich gründlich gelesen. Na, ja.
Fleißig, fleißig.
Ah, guck mal, dann wissen wir, wer also tatsächlich auf der 6 spielt.
Leon Hong.
Wäre also auch noch ein Szenario tatsächlich.
Hong Lee auf der Doppel-6, ja, ist ja auch schön. Also tatsächlich ist mir gar nicht so Angst und Bange, weil ich halt sagen muss, Nadim Amiri hat mich in den bisherigen Spielen, abgesehen von seinem direkten Freistoßtor, nicht wirklich überzeugt. Und dass andere Leute in die Verantwortung treten können, die er momentan genuin bei sich sieht, ist, glaube ich, nicht verkehrt, um den Denkprozess bei ihm anzustoßen, dass er eben nicht allein auf weiter Flur ist und dass es da jemanden vorne drin geht, mit Johnny Burkhardt, der momentan vorangeht und tatsächlich ganz viel das Team carried, plus einen Spieler, den wir nicht vergessen dürfen, über den wir heute nicht ausführlich gesprochen haben, aber Robin Zentner müssen wir erwähnen, weil er auch zurzeit eine richtig starke Saison spielt. Nicht alles nach vorne ist Gold, nach hinten ist aber alles glänzig toll. Deswegen hast du momentan genug Spieler, die das Team tragen können. Nadim Amiri muss das beileibe nicht alleine machen. Und die Mannschaft hat jetzt gegen Heidenheim ein Team, das arbeiten kann, die Möglichkeit, das zu zeigen. Das zumindest ist meine Herangehensweise an das Spiel.
Ich finde, das ist schon ein relativ gutes Schlusswort. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen.
Wer schickt das Henriksen morgen?
Ich spiele es ihm morgen bei der Trainerrunde vor.
Ja, nee, sehr gut.
Ich habe ihn morgen frei.
Wir müssen es dem Kollegen mal weiterleiten, tatsächlich. Aber ich bin Freitag bei der Pressekonferenz. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.
Streich dir die Kernsätze noch mal raus und trag es ihm vor. Ich habe da eine Idee. Leg mal hin, mal gucken, wie er reagiert.
Dann könnte es aber eine lange Pressekonferenz werden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe Bock auf das Heidenheim-Spiel. Wir sehen uns dort. Ihr werdet wahrscheinlich beide im Stadion sein.
Nö, ich werde es im Real Life schauen. Da ich nicht dabei bin, ich eingeteilt.
Ah. Ich bin auf jeden Fall dabei. Freue mich auf das Spiel. Auch wenn ich das Kuchenessen in Österreich, die Kanzlertorte natürlich vermisse nach wie
vor. Nimm das Fernglas mit. Ich glaube, es wird das ein oder andere zu sehen geben. Ich werde in der Kurve stehen und anfeuern. Und bis dahin, ihr Lieben, wir hören uns dann natürlich am Montag nach dem Heidenheim-Spiel hoffentlich mit den nächsten 3 Punkten oder einem verdienten, erkämpften Unentschieden. Damit könnte ich auch sehr gut leben. Auf jeden Fall, solange bei Nadim Amiri ein Gedankenprozess angestoßen wurde, bin ich happy. Danke, dass ihr beide dabei wart heute.
Gerne. Nächstes Mal hoffentlich mit besserer Stimme.
Ja, alles gut.
Wir arbeiten dran.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den Tee.
Ja, du hier, ne? El Senor.
Hier wird alles für meine Stimmgesundheit gemacht.
Der Cabron braucht schon noch ein bisschen was für die Stimme. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Och, wie süß.